Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass so viele heute Morgen da zu diesem Vortrag und zu diesem Morgen gekommen sind, zu dieser Versammlung. Ja, ich bin heute Morgen so vom kommenden Frühling so richtig wieder in den Winter gekommen, habe ich einen Eindruck. Aber es ist schön, hier die Wärme der Glaubensgeschwister zu erleben. Bei uns kommt nämlich allmählich doch der Frühling, merkt man jetzt, dass es doch ein bisschen schon anfängt zu grünen. In der Nacht wird es dann auch noch kalt, wie bei euch, nicht ganz so kalt, aber am Tag ist dann doch wieder wärmer und die Sonne scheint. Aber es ist ja schön, hier unter euch zu sein, dieses Mal allerdings mit einem, ja, vielleicht nicht ganz einfachen Thema, auch sicher immer noch umstrittenen Thema. Was ist mit Israel gemeint, Römer 9 bis 11, obwohl die neutestamentliche Exegese da in den letzten 40, 50 Jahren doch einen größeren Wandel durchgemacht hat. Ich sage mal auch gerade die lutherische oder reformatorische Theologie hat da doch einen größeren Wandel durchgemacht. Hier als Frage formuliert, wird wirklich ganz Israel gerettet werden? Natürlich sagt Paulus, und so wird ganz Israel gerettet werden. Die Frage, die aber hinter dieser Frage steckt, wer ist Israel? Ist Israel Israel oder sind vielleicht doch wir Israel? Ich möchte an dieser Stelle noch hinweisen, dass ich auch Informationen mitgebracht habe, die SDA-Perspektive liegt drauf und dann auch noch Bücher, die ich geschrieben habe. Ich komme gleich zu den Büchern zurück. Die Bücher wurden schon erwähnt. Gott hat Israel nicht verstoßen und Israel und die Gemeinde, sie überschneiden sich zum Teil. Man muss also nicht unbedingt beide kaufen, aber das Buch links, Gott hat Israel nicht verstoßen, ist ausführlicher, teurer, vielleicht auch schwieriger. Also wer lieber etwas Günstigeres haben will, nicht ganz so ausführlich, etwas einfacher, dann kauft man eben halt das Buch Israel und die Gemeinde. Ja, es sind auch noch Themen behandelt in diesem Buch, die im anderen Buch nicht behandelt werden. Zum Beispiel die Frage, im tausendjährigen Reich gibt es dann Tempel, wird dort geopfert? Eher schwierige Fragen, die werden also in diesem Buch auch behandelt. Schauen wir uns den Text an. Römer 11, 2, b und 25 bis 27, Römer 11, 1. Hatte Oliver Dirksen schon zitiert, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Dann 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Denn ich will, schreibt Paulus weiter, ich will nicht, Geschwister, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Nationen, der Heiden eingegangen sein wird und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Sion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt mir viel Zeit nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich werde keine 2 Stunden reden, also keine Angst, aber ich möchte auch nicht zu schnell, weil man da nicht mehr mitkommt im Denken. Und es ist mein Anliegen, dass ihr doch auch mitkommt, wenn ich das versuche zu erklären, wie ich das verstehe und warum ich das so verstehe. Hier die Gliederung. Nach einer Einführung kommt einen ganz kurzen Einblick in die frühe Kirchengeschichte. Dann der Begriff Israel in Römer 9 bis 11, denn die Aussage, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wer ist die Wurzel hier? Dann die zukünftige Rettung von Israels, Errettung Israels und ein paar Schlussfolgerungen daraus. Die Frage ist also, wenn Paulus sagt, und so wird ganz Israel gerettet werden, ist dann Israel gemeint, bleibt Israel Israel oder wird Israel hier neu definiert. Neu definiert im Sinne der neutestamentlichen christlichen Gemeinde, bestehend aus Juden und Heidenchristen. Beide Ansichten werden bis heute vertreten. Ja, wir werden auch schauen, warum. Und beide sind nicht einfach so schnell wegzuwerfen von Hand, sondern man muss immer auch schauen, wie begründet man seine Position. Und es ist möglich, dass eure Ansichten heute Morgen nicht verändert werden, aber vielleicht hilft der Vortrag doch, die eigene Position Andersdenkenden gegenüber auch ein bisschen anders zu begründen, warum wir das so sehen. Denn sonst ist man auch schnell hin und her geworfen. Die Frage ist also, wird Israel hier neu definiert? Bestätigt Paulus alttestamentliche Verheißung für das Volk Israel, für das ethnische Israel? Oder werden die Verheißungen aus dem Alten Testament auf die neutestamentliche Gemeinde, auf die Kirche übertragen? Dann die Frage, was heißt und so? Daran liegt eigentlich alles, an diesen zwei Wörtern. Griechisch kai houtos. Und so, wir merken hier, wie wichtig der Zusammenhang ist und wie eine Konjunktion in diesem Fall, ein Ausdruck, ein verbindender Ausdruck, eben sehr viel über die Auslegung entscheidet. Aber vielleicht kann man auch sagen, ich lege meine Auslegung in diese zwei Wörter. Nein, ich habe sie ja schon. Das ist die Gefahr natürlich auch. Ja, wenn Israel als Nation gemeint ist, wenn das also so ist, wie ich an dieser Stelle mal annehme, wann wird das sein? Und die entscheidende Frage ist also, bleibt Israel Israel oder wird der Begriff, das Wort Israel hier neu definiert? Zur frühen Kirchengeschichte. Man spricht hier von einer Enterbung Israels durch die Substitutionslehre. Die wurde eingangs auch schon angedeutet. Substitutionstheorie heißt Ersatztheorie. Also Ersatz, die Gemeinde, die Kirche ersetzt Israel. Und diese Substitutionstheorie hat ihre Wurzeln im 2. Jahrhundert, vielleicht auch noch etwas früher, aber außerbiblisch kennen wir aus dem Neuen Testament nur den ersten Clemensbrief, der also älter ist als 100 nach Christus, vorher geschrieben. Aber Ignatius hat ganz kurz nach 100 geschrieben, 7 Briefe unterwegs zu seinem Märtyrium in Rom, hat er 7 Briefe geschrieben. Und dort, ja gut, ist noch nicht eindeutig, aber Frage ist, das ist schon eine Tendenz hin zu Ersatztheologie, wenn Ignatius schreibt, es ist unangebracht, von Jesus zu reden und jüdisch zu leben. Da mit dem Begriff, mit dem Ausdruck jüdisch leben, lehnt er sich wohl an Galater 2,14 an, wo Paulus mit Petrus eine Unterredung hält und sagt, du willst die Heiden zwingen, jüdisch zu leben. Weiter schreibt Ignatius, denn das Christentum ist nicht zum Glauben an das Judentum gekommen, sondern das Judentum zum Glauben an das Christentum. Hat er recht oder nicht? Darüber können wir jetzt streiten. Will ich nicht. Ist auch egal, ob er recht hat oder nicht. Sicher nicht ganz, würde ich mal sagen. Dann der Barnabasbrief. Er sagt, die Juden, also in der Mitte des 2. Jahrhunderts, der Barnabasbrief, die Juden hätten das Alte Testament missverstanden und deswegen hätten sie es für immer eingebüßt. Und er schreibt wörtlich, Mose empfing erst das Alte Testament als Diener, der Herr selbst aber gab es uns, den Christen, damit wir das Volk, das Erbvolk sind, in dem er unsertwegen duldete. Also Jesus, der Herr. Er ist aber dazu erschienen, damit einerseits jene das Sündenmaß erfüllt bekämen und andererseits wir durch den Herrn Jesus, der Erbe des Testamentes, ist es empfingen. Gott hat also die Verheißungen im Alten Testament den Juden genommen und sie uns gegeben. Das ist hier die Behauptung. Justin der Märtyrer, etwa auch in der Mitte des 2. Jahrhunderts, ist, soweit wir wissen, der Erste, der den Ausdruck das wahre Israel auf die christliche Gemeinde überträgt. Er sagt, wir sind das wahre Israel, die Kirche, das geistliche israelitische Geschlecht, die eigentliche Nachkommenschaft von Abraham, Isaac und Jakob, aber auch von Juda, Josef und David. Hier sehen wir einen kleinen Ausdruck, das geistliche israelitische Geschlecht. Mit dem Ausdruck geistlich wird schon angedeutet, dass die Verheißungen im Alten Testament jetzt anscheinend geistlich ausgelegt werden. Das nennt man die allegorische Auslegung. Ob das sehr geistlich ist oder nicht, darüber können wir jetzt auch streiten. Die allegorische Auslegung, das heißt, der Sinn des Textes steckt nicht im Buchstaben, sondern hinter dem Buchstaben. Die eigentliche geistliche Bedeutung des Textes. Diese Auslegung kommt aus der griechischen Philosophie. Die wurde ab dem 2. Jahrhundert auch von Christen übernommen. Die griechischen Philosophen haben gesagt, ja, diese Mythen, die sind nicht im buchstäblichen Sinn Wahrheit. Aber sie müssen allegorisch ausgelegt werden. Das heißt, die Wahrheit steckt hinter dem Buchstaben. Und das hat man dann auch auf die alttestamentliche Auslegung übertragen. Besonders wahr ist Origenes bekannt im 3. Jahrhundert, der das Alte Testament sehr stark allegorisch ausgelegt hat und dann das auch so gedeutet hat, dass die Juden keinen Anspruch mehr auf diese Verheißungen haben. Augustinus, das ist jetzt nicht das Thema, aber Augustinus hat dann im 4. Jahrhundert gesagt, wir leben jetzt im tausendjährigen Reich. Das heißt, die Zeit der Kirche ist identisch gleich mit der Zeit des tausendjährigen Reiches. Das kam aber erst nachher. Wie wir sehen, das Verständnis, dass das tausendjährige Reich auch jetzt ist, das kam also erst später. Zuerst mal die Idee oder die Überzeugung, dass die Kirche das wahre Israel ist. Zum Begriff Israel in Römer 9 bis 11. Es ist auffallend, dass Paulus vorher nie von Israel spricht, wird in der Bibelauslegung manchmal zu wenig beachtet. Er spricht vorher nur von Juden. Nur von Juden. 1. Römer 9 spricht Paulus von Israel. Manche Ausleger, auch Kommentare, machen diese Unterscheidung theologisch nicht. Ich kann jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen, aber es ist wichtig, dass sie diese Unterscheidung machen. Es geht hier um den Begriff Israel. Geht nicht um das Judentum primär, sondern es geht um Israel. Israel ist nach der Bibel ein Verheißungsbegriff. Und die Frage ist, ob der Begriff Israel in Römer 9, 8, 6 bis 8 neu definiert wird, so zum Beispiel ein Vertreter der neuen Paulus-Perspektive, N.T. Wright, er sagt, er hat das früher anders gesehen, aber sieht das heute so, dass also die Kirche das wahre Israel ist und nicht nur er, sondern auch manche Evangelikale oder eben auch weniger Evangelikale, wie hier Gerd Lüdemann. Er spricht von einer Spiritualisierung des Begriffs Israel. Erinnern wir uns an Justin, der vom geistlichen israelitischen Geschlecht sprach. Hier, also geistlich ist ein anderes Wort für Spiritualität, nicht? Geistlich, spirituell. Also hier haben wir den gleichen Begriff, nur im modernen Neudeutsch. Kullmann, Oskar Kullmann, ein eher gemäßigter Theologe, also nahe an der Bibel, grundsätzlich hat viel Gutes geschrieben. Er sagt, Israel, das sind die bekehrten Heiden und das bekehrte Israel. Also auch im Sinn der Neudefinition. Und man geht davon aus, dass die Verheißungen somit der Kirche übertragen werden. Auch wenn Paulus sagt, und so wird ganz Israel gerettet werden, das ist dann dieses neue Israel ist dann gemeint. Wir also. Frage ist, was heißt dann ganz Israel, Gesamtheit der Kirche? Was schreibt Paulus? Schauen wir einmal genauer hin. Paulus schreibt in Römer 9, also müssen wir noch Römer 4, 5 lesen, Sie sind Israel. So weiter ist auch zu beachten. Sie sind Israel. Sie haben die Verheißungen, die Gesetzgebung und so weiter. Da ist noch nichts von Übertragung an die Kirche die Rede. Und dann sagt Paulus, es geht um die Frage, ja, warum, was ist mit Gottes Verheißung in Israel, wenn so viele nicht glauben, wenn so viele den Messias Jesus, der gekommen ist, verworfen haben? Was ist? Was ist dann jetzt? Paulus schreibt, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Trotz Unglauben in Israel ist Gottes Wort nicht hinfällig geworden. Machen wir einen kleinen Sprung zu Römer 11,29. Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Gott bereut sie also nicht. Nicht aber, dass Gott, als ob Gottes Wort hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nein? Wie soll man Paulus verstehen? Nicht alle aus Israel sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern, Zitat, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Keine neue Definition, meine ich. Paulus sagt nicht, es ist jetzt neu so, sondern Paulus sagt, es war schon immer so. Zum eigentlichen Israel, in Israel, gehören diejenigen, die im Glauben Abrahams leben und damit innerhalb der Verheißung. Der Begriff Israel ist ein Begriff der Verheißung. Gott hat eine Verheißung gegeben. Abraham, Jakob wurde Israel genannt, Kämpfer Gottes, verbunden mit dieser Verheißung. Und damit meine ich es auch klar und im gesamten Römerbrief ist damit im Kontext auch klar, Israel bleibt Israel. Es wird also nicht ein Israel außerhalb von Israel, sondern vielmehr ein Israel innerhalb von Israel. Dass das eigentliche, wahre Israel ist, Paulus spricht im Galater 6. In diesem Zusammenhang meine ich, so verstehe ich das von Israel Gottes. Israel ist also eine Größe innerhalb von Israel. Stellt sich einfach noch die Frage, ich habe es eigentlich schon gesagt, aber die Frage ist in der Exegese, in der Diskussion, ist das Israel, das Paulus hier anspricht, der gläubige Teil oder der ungläubige Teil? Die Mehrheit der Ausleger sehen das wie ich. Ich sage nicht, dass damit richtig ist. Nur weil ich das so sehe und noch die Mehrheit der Bibelexegeten. Aber die Mehrheit denken, dass das der gläubige Teil ist innerhalb von Israel. Ich werde das noch begründen, warum ich das so sehe. Nur Eckhard Stegemann, vor ein paar Jahren in Basel emeritiert als Neutestamentler, er sagt, das ist gerade nicht der gläubige Teil, aber der dann am Schluss zum Glauben kommen wird. Nun, wenn wir denn anschauen, wie Israel in Römer 9 bis 11 gebraucht wird, sehen wir, dass der Begriff Israel 11-mal erscheint. Vorher gar nicht im Römerbrief, überhaupt nicht in den 8 Kapiteln. Aber jetzt plötzlich 11-mal in diesen 3 Kapiteln und Paulus sagt, auch ich bin ein Israelit. Sagt nicht hier, ich bin ein Jude, sondern hier sagt er ausdrücklich, ich bin Israelit. Und Paulus spricht zuerst mal vom ungläubigen Israel, sagt, sie sind Israel. Er spricht von seinen Brüdern, dem Fleisch nach. Und er wünscht sich selbst verflucht zu sein, getrennt von Christus, wie auch immer, damit sie gerettet werden. Aber sie sind Israel. Der Israelit bei Paulus dreimal, auch 1. Römer 4, 9, Vers 4 und Römer 11, Vers 1 und 2. Korinther 12, Vers 22. Sie sind Teilhaber der Verheißung, aber schlussendlich nur durch den Glauben. Muss auch klar gesagt werden. Nur durch den Glauben. Und das ist nach dem Neuen Testament der Glaube an Jesus Christus. Nicht nur nach dem Neuen Testament, sondern auch nach dem Alten Testament. Denn Jesus hat schon gesagt am Schluss von Johannes 5, ihr, meint, sagt er den Juden, ihr meint durch Mose ewiges Leben zu haben, aber Mose spricht von mir. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr durch mich ewiges Leben habt. Nicht alle von Israel sind Israel. Damit meint Paulus also offenbar den Gläubigen vorläufigen, muss ich sagen, vorläufigen Überrest, zu dem Paulus selbst auch gehört. Und dieser vorläufige Überrest ist für Paulus die Garantie, dass Gottes Verheißungen für ganz Israel bestehen bleiben und dass Gott sie auch erfüllen wird. Damit ist also Israel als ethnisches Israel, als Volk gemeint, das Anteil an der Verheißungen hat, aber schlussendlich nur durch den Glauben an Jesus Christus. Viertens, die Wurzel trägt dich, nicht du die Wurzel. Römer 11, 18. Wer ist mit dieser Wurzel gemeint? Paulus schreibt, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Anderswo spricht er von der Erstlingsfrucht, also das Alte Testament. Das ist hier eine Anlehnung an 4. Mose. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige, also achten wir ganz genau auf die Argumentation, die Wurzel, die Zweige, werden hier unterschieden. Und Paulus spricht nachher von den natürlichen Zweigen, von den unnatürlichen Zweigen. Das sind wir, die Heidenchristen, die unnatürlichen Zweigen. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Olivenbaum warst, ich übersetze sie mit Olivenbaum, weil das die wörtliche Übersetzung ist, sowohl vom Hebräischen als auch vom Griechischen. Wir kennen ja Ölberg, Ölbaum heißt auch Olivenberg eigentlich, genau Berg der Oliven. Und da sie eingepfropft und die der Wurzel und der Fettigkeit des Olivenbaums mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige, gegen die natürlichen Zweige, die ausgebrochen worden sind, wegen ihres Unglaubens. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Was ist mit dieser Wurzel gemeint? Einige meinen Abraham oder die Patriarchen, die Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob oder Israel. Musna zum Beispiel meint ganz Israel oder Israel ist damit gemeint. Israel allein ist der Edelölbaum. Jürvel meint, das sind die gläubigen Juden, die Judenchristen, also würden heute sagen, die messianischen Juden. Das ist die Wurzel hier. Und Grässer meint, es ist Gottes Erwählen und Verheißungen, die von ihm ausströmende Heilsgnade. Was ist richtig? Israel als Ganzes, Gläubige, Ungläubige, nur gläubige Juden oder die Verheißung? Nun, zu beachten ist, dass Paulus die Wurzel von den Zweigen unterschieden hat. Die Wurzel ist nicht der ganze Baum, die Wurzel, das sind auch nicht die Zweige, aber man kann eine Verbindung zur Erstlingsfrucht oder zur Erstlingsgabe oder zum Erstlingsteig hier sehen, von der Argumentation her. Paulus spricht von den natürlichen Zweigen, die Israeliten oder die Juden können wir sagen, von den wilden Zweigen, die Heiden. Wenn er hier von der Wurzel spricht, dann meine ich, dass Paulus primär an die Verheißung denkt, im Kontext. Und zwar an die Verheißungen, die Gott den Erzvätern für Israel gegeben hat. Das heißt Abraham. Er hat Abraham erwählt und er hat ihm für seine Nachkommenschaft Verheißung gegeben. Und wie wir bei Paulus gesehen haben, Römer 9, geht es ja um Isaak, der Sohn der Verheißung ist. Und Jakob und Israel dann schlussendlich. Also es besteht natürlich eine enge Verbindung zu Israel, aber ich hätte jetzt Mühe damit, einfach zu sagen, Israel als Ganzes ist die Wurzel. Auch vom Alten Testament her, vor den Verheißungen her. Sondern es ist die Verheißung schlussendlich Jesus Christus. So lesen wir in Jesaja 11, 1 und 10. Jesaja 11 könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, 1 bis 10. Das wäre jetzt ein bisschen viel, wenn wir es alles lesen wollen von diesem Friedensreich da. Sehr schön. Wäre schön, wenn wir schon drin leben würden. Und das heißt dort, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf. In der griechischen Übersetzung heißt aus der Wurzel. Also auch hier heißt zweimal im Griechischen aus der Wurzel. Ein Ausdruck, den Paulus auch verwendet. Ein Spross aus dem Stumpf Isai, der Vater von David, der Vater vom König David. Also ein Nachkomme von ihm soll es sein. Und ein Sprössling heißt Netzer. Netzer, damit ist der Stumpf, der Sprössling, wie hier, vom Olivenbaum gemeint. Und daher kommt der Name Nazareth. Wir haben es ja gehört, als wir dort waren. Auch am Ölberg, diese alten Wurzeln erinnern daran, im Garten Gethsemane. Netzer heißt es hier und er wird Nazarener genannt werden. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen, leider nicht nachvollziehbar im Deutschen. Aus seinen Wurzeln. Ein Sprössling Netzer aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und an jedem Tag wird erst geschehen. Die Wurzel Isais, die als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihr werden die Nationen die Heiden fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Dass also diese Verheißung, die Wurzel ist hier der Stumpf, aus dem eben diese Netzer, dieses Sprössling vom Olivenbaumstumpf herauskommt, der Messias. Gegründet auf den Verheißungen des Alten Testaments. Also meine ich, dass wir diese Wurzel nicht vom Messias Jesus trennen können. Natürlich hier die Verheißung für Israel. Jesus ist der Israel verheißene Erlöser und deswegen spricht Paulus ja auch von den natürlichen Zweigen. Und wir, die wir eingepfropft worden sind, von den unnatürlichen. Wir können hier meines Erachtens ein deutliches Echo erkennen an Jeremia. Echo, was heißt Echo? Das heißt, es sind irgendwie Anklänge an Alttestament die Aussagen, ohne dass es ausdrücklich Anlehnungen gibt oder Zitate. Das heißt also, gerade in Römer 9 bis 11, da greift Paulus intensiv Jesaja und Jeremia auf, wie sonst nirgendwo, wenn wir genauer hinschauen. Das ist sehr erstaunlich. Jeremia 2, Vers 3. Israel war dem Herrn heilig. Der Erstling, Reschit heißt es, seine Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Und da lesen wir vorher schon Jeremia 1, Vers 10. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über Königreiche, sagt Gott zu Jeremia, um auszureißen, im Griechischen heißt es, um zu entwurzeln. Rizza steckt drin. Auszureißen und niederzureißen. Das ist auch in Israel. Nicht nur die Nationen, sondern auch so in Israel. Zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Also beide Seiten. Einerseits das Gericht, das Jeremia verkündigen sollte, aber gleichzeitig weiß Gott auch wieder, Israel einzupflanzen. Ganzes, denkt man Jeremia 31, ich werde mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen, Vers 9. Und Israel werde ich wieder zum Vater und Ephraim wird wieder mein erstgeborener Sohn sein. Jeremia 11, Vers 16. Einen grünen Olivenbaum mit schön gewachsener Frucht hat der Herr dich genannt. Ein großes Geprasel, Feuer hat er an dich, an ihn gelegt und seine Äste, Heukladoi, griechisch, die Zweige, von denen Paulus spricht, die natürlichen Zweige, und seine Äste brechen ab. Aber der Stumpf, die Wurzel bleibt. Und in Jesaja 6, Vers 13 lesen wir von einem heiligen Samen. Das ist sein Stumpf. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Der Wurzelstock bleibt also, Stumpf bleibt und wird wieder grünen. Und die Zweige werden wieder kommen durch den Glauben an den Messias. Gott pflanzt wieder ein, das wird in Jeremia besonders immer wieder betont. Er reißt nicht nur aus, er entwurzelt nicht nur, er bricht die Zweige nicht nur ab, sondern er pflanzt sie auch wieder ein. Und daran knüpft Paulus offensichtlich an. In Jesaja 60, Vers 21 lesen wir, und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein. Ich komme darauf zurück. Sie alle werden Gerechte sein. Werden das Land besitzen auf ewig, ein Schössling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Sich zu verherrlichen. Eine ganz wichtige Aussage, meine ich. Es geht schlussendlich um Gott. Es geht um den Gott Israels. Es geht um die Frage, ob dieser Gott Gott bleibt, ob seine Verheißungen bestehen bleiben. Und da knüpft Paulus an, in Römer 11, 23, wenn er schreibt, denn Gott ist imstande, sie, die natürlichen Zweige, wieder einzupropfen. Er ist imstande und er wird es auch tun. Die zukünftige Errettung von ganz Israel. Lesen wir den Kontext von Römer 11, 26, von 22 bis 27. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge, und wie wir gesehen haben, bezieht Paulus sich damit vor allem auf die ungläubigen Juden, gegen dich als Heidenchrist. Aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgeschnitten werden, ausgebrochen werden wieder. Aber auch jene, die natürlichen Zweigen, die abgebrochen sind, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Das ist die ganze Schwierigkeit mit Israel, mit den Verheißungen. Nicht? Wir sind eingepfropft, also Teilhaber der Verheißung. Und gleichzeitig sind wir nicht das wahre Israel. Das ist, was uns immer wieder so Kopfzerbrechen bereitet. Also Teilhaber der Verheißung kann man noch Epheser 2 ab Vers 11 lesen, 11, 12 und dann weiter. Die ihr einst ohne Christus ward, ohne Gott, ohne Bürgerrecht Israels, ohne Bündnisse der Verheißungen. Epheser 2, 12. Das heißt, jetzt seid ihr nicht mehr ohne Bündnisse der Verheißungen, ohne Bürgerrecht Israels. Jetzt habt ihr es, seid eingepfropft worden. Aber wie gesagt, wir sind immer noch nicht das wahre Israel. Das ist die Schwierigkeit. Aber Gott hat damit keine Schwierigkeit, glaube ich nicht. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Olivenbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Olivenbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Olivenbaum wieder eingepfropft werden? Wieder habe ich ergänzt. Wenn sie glauben. Denn ich will nicht, Geschwister, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Bis die Fülle, ich übersetze hier bewusst nicht mit Vollzahl, das griechische Wort hat mit Zahl nichts zu tun, das heißt, die Fülle der Nationen, der Heiden eingegangen sein wird, nämlich ins Volk Gottes, zum Glauben gekommen. So verstehe ich das. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, also gleichzeitig mit der Schrift begründet, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Paulus sagt, wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Ich habe schon das Argument gelesen, dass man sagt, ja, wenn Paulus wirklich die Errettung von ganz Israel erwartet hätte, hätte er so nicht als Bedingungssatz hier formuliert. Wenn sie nicht im Unglauben bleiben, wie soll man das verstehen? Erstens, im Griechischen ist das hier kein Bedingungssatz, der das völlig offen lässt, sondern einer, der das konkret auch erwartet. Zweitens geht es ganz konkret hier zuerst mal um die Einzelnen, damals, zur Zeit des Paulus und heute, die zum Glauben kommen. Und drittens geht es um die erwartete Errettung von ganz Israel in der Zukunft. Da muss man also unterscheiden. Paulus setzte sein Leben dafür ein, dass mindestens einige damals schon zum Glauben kamen. Und gleichzeitig erwartete er in der Zukunft die Errettung von ganz Israel. Aber auch das wird nicht ohne Glauben an Jesus Christus, an den Messias Jesus geschehen. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Was heißt hier zum Teil? Ich denke, dass dieser Ausdruck eine zweifache Bedeutung hat. Erstens heißt es, nicht alle aus Israel sind verstockt worden. Es gab und gibt immer den gläubigen Überrest. Elia meinte, ich bin allein übrig geblieben, ich allein habe den wahren Glauben. Gott sagt, es gibt 7000 Priester, die haben ihre Knie vor Baal nicht gebeugt. Elia war nicht allein. Paulus sagt, ich bin ein Israelit und ich bin zum Glauben gekommen. Gott erfüllt seine Verheißungen an Israel. Es sind nicht alle verstockt worden. Zum Teil heißt aber auch gleichzeitig, dass diese Verstockung für Paulus nicht endgültig ist. Sie wird aufgehoben werden. Ich komme dann auf 2. Korinther 3, wurde in der Einleitung schon angedeutet, auf diese Stelle zurück. Sie haben eine Decke auf dem Angesicht ihres Herzens, wenn sie das Alte Testament lesen. Aber diese Decke wird weggenommen werden, sagt Paulus. Dann, bis das die Fülle der Heiden eingegangen sein wird, heißt hier nicht während, auch diese Deutung habe ich schon gehört, auch vom mennonitischen Theologen, bin auch Mennonit, kann mich damit aber nicht identifizieren. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Deutung genommen wird, denn ich untersuche diesen Ausdruck bis Achrihu, griechisch, und finde nicht, dass er irgendwo bedeutet während, sondern immer bis das. Das heißt, die Verstockung dauert an, bis das die Fülle der Heiden eingegangen sein wird, und dann wird sie aufhören. Das ist im Kontext wichtig. Damit ist klar, Israel, ganz Israel, kann hier meines Erachtens nicht die Kirche meinen. Paulus unterscheidet Israel in Vers 25 ganz eindeutig von den Gläubigen, Nichtjuden und Christen. Das ist was anderes. Dann die Frage, was heißt und so? Griechisch kai houtos. An dieser Stelle. Manche sagen, Kaihutos wird hier modal verwendet, modal, das meine ich auch, aber modal in dem Sinn, das heißt und dadurch. Jetzt gut aufpassen. Und so heißt und dadurch, dass die Fülle der Heiden ins Volk Gottes eingeht, wird Israel gerettet werden. Also das heißt, wir müssen heute evangelisieren, dadurch wird ganz Israel gerettet werden, unter den Heiden. Versteht ihr das Argument? Andere sagen dann, nein, das heißt und dann. Aber warum schreibt Paulus da nicht und dann? Ein wichtiges Argument für diejenigen, die sagen, wir sind das wahre Israel. Also gerade das und so, indem er es modal deutet und sagt und dadurch. Bei N.T. Wright, früher bei Eckhard Schnabel, SDH-Absolvent, der hat das jetzt aber inzwischen auch anders formuliert, worüber ich mich gefreut habe. Aber wenn wir das uns so im Neuen Testament untersuchen, es erscheint 17 Mal im Neuen Testament, dann wird das schon modal verstanden. Es springt eine Art und Weise zum Ausdruck, heißt das, nicht nur die Zeit. Sonst würde Paulus schreiben, und dann, macht eben nicht, sondern so heißt es, bringt eine Art und Weise zum Ausdruck, aber es ist ein Begleitumstand. Das ist ganz wichtig. Ein Begleitumstand, was folgt und wie es folgt. Der Ausdruck erscheint zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Vers 8. Und Gott gab ihm, Abraham, den Bund der Beschneidung und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Nicht dadurch, dass Gott Abraham den Bund gab, wurde Isaak gezeugt, sondern als Folge, als Begleitfolge davon. Oder im 1. Thessalonicher 4, 17 schreibt Paulus, vorher geht es um die Entrückung. Wir werden alle entrückt werden, die gläubig sind, bei der Wiederkunft Jesu. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Nicht dadurch, dass wir alle Zeit entrückt werden, das wäre ja langweilig mit der Zeit. Sondern als Folge davon. Das ist ganz wichtig. Als Folge der zuletzt angeführten Aussagen. Paulus sagt, Israel ist zum Teil verstockt, bis die Fülle der Heiden ins Volk Gottes eingegangen sein wird und als Folge davon wird ganz Israel gerettet werden. Deswegen und so und nicht und dann. Wilken schreibt, ein Neutestamentler, zwischen über 80 Jahre Altbischof, so wird Israel errettet werden, wie es in den beiden voranstehenden Satzgliedern gesagt ist, nämlich mitten aus seiner Verstocktheit und deren schon drohender Unheilsfolge heraus und erst nach dem vollständigen Eingang der Heiden aus der Folge seiner Verstockung, also auf schlechthin wunderbare Weise. Paulus sagt, seid nicht überheblich. Ich sage euch ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis und deswegen tun wir uns ja auch so unheimlich schwer damit, das zu verstehen, wie das genau geschehen soll. Wie geschrieben steht. Also im Einklang mit der Schrift, sagt Paulus. Und dann zitiert er aus Jesaja 59, Vers 20, 21. Und er, der Erlöser, der kommende Knecht Gottes, wird aus Zion, wird der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Wegnehmen werde, spricht Gott. Was mit ganz Israel? Also Israel ist Israel, das haben wir jetzt festgestellt. Ich weiß nicht, ob alle einig sind. Vielleicht. Aber was ist dann ganz Israel? Alle, die irgendwann gelebt haben? Alle, die dann leben werden? Juden? Bruce meint, es wird damit nicht gesagt, jeder einzelne Jude ohne Ausnahme, sondern ganz Israel als Ganzes. So hat ganz Israel seinen Anteil am zukünftigen Zeitalter, sagt das Mishnah-Traktat Sanhedrin, 10 Vers 1 nämlich, und führt dann ausführlich jene Israeliten namentlich auf, die keinen Anteil daran haben werden. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Mishnah-Traktat. Die Mishnah wurde um 200 nach Christus aufgeschrieben, 2. Jahrhundert bis 210 etwa. Talmud knüpft an. In der Mishnah heißt es, ganz Israel wird am kommenden, nämlich am messianischen Zeitalter teilnehmen. Und damit sind alle gemeint, die irgendwann gelebt haben. Nicht wie bei Paulus nur, die dann leben werden, sondern alle, die irgendwann gelebt haben, aber dann werden ausgeschlossen, die Sadduzäer und so weiter, die nicht an die Auferstehung glauben. Die werden also nicht an der Auferstehung und am kommenden Zeitalter teilnehmen. Nur die anderen. Ganz Israel. Die Sadduzäer gehören also nicht dazu. In Qumran gab es auch die Meinung, wir sind das wahre Gläubige. Israel. Das gab es also schon immer innerhalb von Israel. Damit sagt Paulus im Grunde genommen nichts Neues. Nur mit dem Unterschied, dass Israel hier von Jesus Christus her definiert wird. Also das gläubige Israel innerhalb von Israel. Gott sagt, alle einzelnen Personen in Israel sind gemeint, aber die individuelle Freiheit, dass man sich für den Glauben oder gegen den Glauben entscheiden kann, wird bestehen bleiben, aber niemand wird diese Freiheit nutzen, um sich gegen den Glauben zu entscheiden. Also alle werden schlussendlich auch glauben. Nun, Frage ist, was sagt Paulus? Ja? Gaukler, diese Weissagen kann kaum etwas anderes meinen als wirklich das ganze Israel. Einzelne Fragen bleiben offen. Stanitzky gesagt, alle Israeliten ohne jede Ausnahme. Und er betont zu Recht, die Fülle der Heiden, die von Israel hier unterschieden wird, macht es unmöglich, diese Aussage auf die Kirche zu beziehen. Nun, Paulus kann beim Alten Testament anknüpfen. Der Ausdruck Kol Yisrael, hebräisch, ganz Israel, erscheint 154 Mal im Alten Testament, der griechischen Übersetzung etwas weniger. Wie wird er gebraucht? Bei Samuel heißt es, 1. Samuel 25,1, und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn in seiner Heimat Rama. Waren alle dabei? Auch Kinder, auch Säuglinge. Niemand zu Hause geblieben. Wir können nur vermuten, dass vielleicht wahrscheinlich doch nicht alle dabei waren. 1. Könige 12, Vers 1. Und Rehabeam ging nach Sichem, denn ganz Israel kam nach Sichem, war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Auch jetzt wieder die gleiche Frage. Deswegen, weil wahrscheinlich doch Kinder zu Hause geblieben sind, spricht Schrenk von einer seelischen Ganzheit, betrifft aber schlussendlich alle. Paulus bezieht sich auf alttestamentliche Verheißungen und damit ist offenbar der endgültige Überrest gemeint, der zum Beispiel in Jesaja 10, 21 weiter angesprochen wird, aber auch in Micha, in Jeremia, überall wird dieser Überrest verheißen im Alten Testament. Der Überrest wird gerettet werden. In Jesaja 45, Vers 25 lesen wir, im Herrn wird der ganze Same heißt hier Nachkommenschaft, wird der ganze Same, die ganze Nachkommenschaft Israel gerecht werden und wird sich rühmen. Oder in Jesaja 54, Vers 13, demnach werden alle deine Söhne, deine Nachkommen Jünger des Herrn sein und großen Frieden haben. An solche Verheißungen konnte Paulus anknüpfen. Der ganze Same. Ist jemand ausgeschlossen? Möglicherweise nicht. Jesaja 60, Vers 21. Und dein Volk, sie alle, werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig, ein Sprössling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Und auf diese Stelle bezieht sich das vorher zitierte oder die vorher zitierte Mishnah-Stelle, Sanhedrin 10, Vers 1. Das ist noch wichtig zu beachten. Genau auf diese Stelle. In Jesaja 10, Vers 20 bis 22 lesen wir, das Kapitel gehört, Jesaja 11 habe ich vorher zitiert, vom Wurzelspross. Das gehört zum Immanuel-Kapitel. Immanuel, die Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, man wird ihn Immanuel nennen, Kapitel 7, Vers 14, das gehört immer noch dazu. Kapitel 9, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Gott hält, wunderbarer Ratgeber, Gott hält oder starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Jesaja 10. An jenem Tag wird das geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht länger auf den stürzen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen in Treue. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs. Zu wem? Zu dem starken Gott. Luther übersetzt 9, Vers 5, Gott hält. Das ist das Kind, das als Messias geboren wird. Zu diesem wird sich Israel bekehren. Denn auch wenn dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Zu diesem starken Gott, zu Jesus Christus, ein Überrest wird sich bekehren und wird gerettet werden. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, ganz Israel schließt Juda, das Südreich, und Israel, das Nordreich, ausdrücklich mit ein im Alten Testament. Wie Gott das macht, das weiß ich nicht. Aber er betont ausdrücklich an manchen Stellen im Alten Testament, Hesekiel, Jeremia und so weiter, die werden wieder zusammenkommen. Es wird ein Volk geben. An Jeremia 31 im Zusammenhang mit dem Neuen Bund lesen wir, Vers 37, so spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfeste der Erde unten erforscht werden können, was Gott sagt, es geht nicht, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft, den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Gott sagt, ich will es tun, um mich zu verherrlichen. Hier sehen wir, worum es Gott geht. Bleibt sein Wort ein Wort. Bleibt Gottes Ja ein Ja. Jesus sagt, euer Ja sei nicht ein Nein, sondern euer Ja bleibe ein Ja. Und ein paar Verse vorher hatte Jeremia geschrieben, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, Nordreich, und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und ich werde Israel wieder zum Vater und Ephraim wird wieder mein Erstgeborener sein. Vers 9. Paulus bestätigt also diese Verheißungen für Israel. Und wir müssen sehen, wenn sich das erfüllt, dann wird das auch für die Heiden heilsame Auswirkungen haben, schon nach dem Alten Testament. Zacharia 8 und. So viele Verheißungen. Dass es Gott nicht nur sich um Israel kümmert, sondern auch um die Heiden. Und Paulus knüpft da an, besonders an Jesaja 61, Römer 11, Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust, Niederlage, Reichtum der Heiden, der Nationen, wie viel mehr dann ihre Fülle? Reichtum der Heiden, das ist ein Ausdruck, der erscheint in Jesaja 61. Demnach werden die Heiden dann, wenn Jerusalem wiederhergestellt wird, ihren Reichtum nach Israel bringen. Aber damit sie ihn bringen können, müssen sie ihn ja auch haben. Und das setzt Paulus hier voraus. Also, wenn Israel als Ganzes wieder zum Glauben findet, gerettet wird, wieder angenommen wird, dann wird das eine Auswirkung auch auf die Heiden haben. Römer 11, Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme, Wiederannahme sein, anders sein als Leben aus den Toten? Nun, wie soll man den Ausdruck hier verstehen? Leben aus den Toten wird unterschiedlich gedeutet. Man kann sagen Leben der Fülle. Aber ich denke, dass Paulus hier auch die Auferstehung der Gläubigen im Hinterkopf hat, möglicherweise. Wir kommen gleich darauf zurück. Und damit ist auch die Frage nach dem Zeitpunkt der Rettung von ganz Israel angesprochen worden. Wann wird das sein? Offenbar bei der Wiederkunft Jesu. Denn Paulus sagt, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Der Retter kommt aus Zion und wird die Sünden Jakobs wegnehmen. Also der wiederkommende Jesus, so sehe ich das. Und so lesen wir in Zacharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich, spricht der Herr, gut aufpassen. Gott sagt, Jahwe, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn weinen, wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Gott sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Das wird in Offenbarung 1,7 aufgegriffen. Alle Augen werden den anschauen, den sie durchbohrt haben, den wiederkommenden Jesus. Und wenn wir das so miteinander verbinden, also erstens sehr, sehr erstaunlich, dass Jahwe hier sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Also Jesaja, auch dort wird der kommende Erlöser, der als Kind geboren wird, mit Gott identifiziert, der starke Gott, zu dem Israel sich bekehren wird. Das ist keine menschliche Erfindung. Das ist keine Erfindung von Zacharia. Also für mich wirklich ein Wunder, diese Aussage. Und bestätigt natürlich die Gottheit Jesu im Alten Testament. Ganz eindeutig. Die Menschen hätten das nie erfunden. Und es wird im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu geschehen, meine ich. Und so lesen wir in Jesaja 25, Vers 6 weiter bis 10. Und der Herr der Herrscher wird auf dem Berg Zion, also Zion, der Berg Zion ist in der Bibel die Stadt Jerusalem, die Davidstadt zuerst. Der heutige Berg Zion, ab 400 nach Christus hat man verwechselt, ist der Hügel im Westen von der Davidstadt. Nur, dass man das auch unterscheiden kann. Also ist nicht das Gleiche. Der Berg Zion, allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle, griechisch Kalyma, die Decke, von der Paulus spricht, verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt. Und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Der den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr Jahwe wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht, und die Schmacht seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, und dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. Wir können das natürlich auch jetzt alles vergeistlichen, sagen, es ist das himmlische Jerusalem gemeint, schön und gut, aber ich glaube, im Kontext der Propheten ist wirklich das irdische Jerusalem zuerst mal gemeint. Natürlich dann auch in der Johannes-Offenbarung ein Bild für das himmlische Jerusalem, wo das Heil ja ganz vollkommen sein wird, endgültig, aber ich glaube doch, zuerst ist mal das irdische Jerusalem gemeint. Und da knüpft Paulus offenbar an im 2. Korinther 3, Vers 13 bis 16, wurde ja einleitend schon erwähnt, weil sie, das Kalyma griechisch, die Hülle, die Decke, in Christus beseitigt wird, sagt Paulus, aber bis heute, wenn Mose gelesen wird unter den Juden, liegt eine Hülle auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn sie sich zum Herrn bekehrt, wenn Israel sich zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Das heißt, durch Jesus Christus erkennen wir das Alte Testament richtig, aber auch richtig für Israel, hoffentlich. Ein paar Schlussfolgerungen. Römer 9 bis 11 ist eine logische Fortsetzung von Römer 1 bis 8. Eine logische Fortsetzung. Andy Wright hat vor ein paar Jahren auf Krishna gesagt, in der Diskussion, als ich nachgefragt habe, in der Podiumsdiskussion, Römer 9 bis 11 ist eine Zusammenfassung von Römer 1 bis 8. Sehe ich anders, ist eine Fortsetzung. Eine logische Fortsetzung. Paulus hat sich vorher ausführlich mit der Frage der Gerechtigkeit Gottes für Juden und Heiden beschäftigt. Für Juden und Griechen, muss ich genauer sagen. Juden und Griechen. Nachher spricht er von Israel und den Heiden. Das ist diese Unterscheidung. Und nun ist die Frage, und was geschieht mit Gottes Verheißung für Israel? Weil ja heute, zur Zeit von Paulus, die meisten nicht glaubten, an den Messias Jesus glaubten, hat Gott an sein Wort auch weggenommen? Hat er seine Verheißung von Israel weggenommen? Für Paulus, meine ich, ist die Antwort sehr eindeutig. Griechisch heißt me genoito. Das möge nicht geschehen. Keineswegs, würden wir sagen. Nie und nimmer. Denn dann wäre der Gott Israels nicht der Gott Israels und der Gott der Bibel. Also von daher ist die Frage nach Israel, biblisch meine ich auch, zentral. Römer 11, Vers 29, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht bereuen, sind unbereubar. Israel wird gerettet werden als Ganzes, wenn Paulus sagt, damit ist offenbar der verheißene endgültige Überrest gemeint. Also alle, die dann leben werden. Nicht alle Juden, die irgendwann gelebt haben. Jesus sagt ganz klar, sie werden kommen, die Heiden vom Osten, vom Norden und vom Süden und Westen oder Osten, Westen, Süden, Norden und werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich Gottes sein. Ihr aber, die Söhne des Reiches, ihr werdet, so hart es auch ist, sagt Jesus, ihr werdet ausgeschlossen sein. Und wir kennen doch das Beispiel vom armen Lazarus und vom reichen Mann, der in der Ferne von Abraham war, unter Qualen. Bezieht Jesus offenbar auch auf die Juden. Und so wird ganz Israel gerettet werden, so heißt als Folge davon, dass die Fülle der Heiden ins Reich Gottes eingegangen sein wird. Wann das ist, können wir sicher nicht festlegen, das weiß Gott. Aber offenbar sieht Paulus das im engen Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Wir können also am Schluss sagen, meine ich auf jeden Fall, es gibt keine Neudefinition von Israel in Römer 9 bis 11. Israel bleibt Israel, Gottes Verheißung für Israel bleiben. Und vielleicht noch einen kurzen Blick in die heutige Zeit. Wir waren gerade vor ein paar Wochen im Februar dort, haben gestaunt, nicht nur über die biblischen Geschichten, sondern auch über das, was Gott in Israel in den letzten 100 Jahren getan hat. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Und ich wünschte doch, dass wir das auch sehen. Bei aller Problematik mit dem Land müssen wir doch sehen, was Gott tut. Und ich lade sonst ein, im Februar 2018 wieder mitzukommen auf der nächsten Studienreise. Also ein bisschen Werbung. Ich möchte nur noch sagen, diese Präsentation wird dann auch auf die Homepage der Gemeinde gestellt und dann kann man all die Bibelstellen nochmals in Ruhe nachlesen. Das ist vielleicht dann hilfreich. Vielen Dank fürs Zuhören.